Börsenradio Network. Der Kommentar.
Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg und Inhaber der Credo Vermögensmanagement GmbH.
Viel wird gerade diskutiert über die Bundestagswahl und die Welt danach, aber eigentlich haben wir ja ein viel größeres, übergeordnetes Thema, die Corona-Pandemie und die Welt danach. Das wollen wir heute diskutieren. Wie ist denn Ihre Vision? Wie wird die Welt nach Corona sein?
Im Endeffekt ist es ja so, dass wir durch Corona einen Schuss nach vorne gemacht haben, einen ganzen Satz nach vorne, was die Entwicklung in bestimmten Wirtschaftsbereichen angeht. Also wir können sagen, wir sind ungefähr 10 Jahre nach vorne gebeamt, was das Thema Digitalisierung angeht, was das Thema Automatisierung angeht, was das Thema Homeoffice angeht, was das Thema Videokonferenzen angeht. Herr Leben, wenn Sie mal überlegen, vor 1,5 Jahren war das doch alles überhaupt noch gar kein Thema. Und wir haben uns so schnell an diese Dinge gewöhnt, dass sie mittlerweile ein Teil unseres Alltags geworden sind und die Dinge beschleunigen sich immer stärker. Und ich glaube, dass das die relevanten Zukunftsthemen sind, ähnlich wie in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, die Pferdekutschen und die damaligen Straßenbahnen abgelöst worden sind durch die Autos.
Also ein Einschnitt, aber auch ein vielleicht wichtiger Faktor und vielleicht auch ein Segen für manche Branchen und manche Entwicklungen. Jetzt gibt's ja ein paar Dinge, die uns nicht nur durch Corona beschäftigen. Ein paar Dinge sind heute ja schon markant. Die Corona-Situation hat die Rohstoffpreise beispielsweise stark ansteigen lassen. Jetzt spalten sich da die Meinungen der Experten. Das gleiche gilt übrigens für die Inflation im Ganzen. Die einen sehen das als temporären Effekt oder transitory, wie die Fed ja immer sagt. Die anderen erwarten eine Zeit mit lange steigenden bzw. hohen Preisen, vor allen Dingen bei den Rohstoffen. Was denken Sie?
Ich denke, dass die Rohstoffpreise an sich nicht mehr wieder zurückkommen werden auf das alte Niveau. Also wenn Sie beispielsweise an das Thema CO2-Steuer denken, wenn Sie an die Energiepreise denken, an den Gaspreis, an den Ölpreis, Strompreise, Metalle, das sind ja alles Dinge, die uns über längere Zeitraum begleiten werden, weil wir das Thema des Klimawandels ja auch haben. Von daher kann es sein, dass die Steigerungsraten, also die Dynamik, sich etwas abflacht gegenüber dem, wo wir jetzt stehen, 3,8, 3,9 in Deutschland, 5,4 sogar in den USA. Aber dass es hier wieder zurückläuft, das kann man nicht sagen. Und letzten Endes ist es so, wenn die Anleger überlegen, 3% pro Jahr Inflationsratensteigerung bedeutet im Grunde genommen 30% Kaufkraftverlust über 10 Jahre plus den Zinseszinseffekt. Das dürfen wir nicht vergessen. Und das ist eine ganze Menge. Und das führt mich dann eben zu den Überlegungen hinsichtlich der Anlageklassen. Aber grundsätzlich erstmal, die Inflation ist da. Es kann sein, dass sie transitorisch oder vorübergehend ist. Aber letzten Endes zurückgehen in dem Sinne, glaube ich, nicht mehr. Da gibt es noch weitere Themen, die Lieferketten, die Engpässe und die Vorprodukte, die Transportkosten. All das sind ja Effekte, die uns jetzt schon über längere Zeit begleiten und die auch weiterhin danach noch ein Thema sein werden.
Ein paar Themen werden unabhängig von der Pandemie eine Rolle spielen. Megatrends nennt man sowas ja gängigerweise. Demografie ist da vor allen Dingen zu nennen. Wir werden immer älter. Die Pharma-, Healthcare-, Medizinbranche macht schnelle Fortschritte, sodass auch Krankheiten im Alter nicht mehr unbedingt zum Tod führen müssen. Da kommt dann vielleicht doch wieder Corona ins Spiel, denn mRNA-Forschung beispielsweise soll ja angeblich auch ganz andere Krankheiten in den Griff bekommen. Krebs, AIDS, Malaria, alles Dinge, die man in den letzten Monaten gehört hat, die diskutiert werden. Wie sehr wird sich die Demografie nach Corona ändern?
Na, ich glaube, dass die Demografie ein sehr langfristiger Faktor ist. Der wird sich nicht mehr so schnell ändern. Also dieser Baum, den wir da haben mit der Überalterung, der wird sich nicht über kurz oder lang ändern. Und wenn Sie die Auswirkungen auch auf die Sozial- und die Rentensysteme sehen, auch auf die Kosten der Krankenkassen, das sind ja auch soziale Kosten, die weiter steigen, zumindest in den entwickelten Industrieländern und in China. Da sind natürlich Länder in Afrika oder auch in Indien weit im Vorteil, die eine sehr junge Bevölkerung haben.
Ja, und dann haben wir da natürlich noch den Klimawandel. Sie haben ihn vorhin schon kurz angesprochen. Das ist kein Corona-Thema, aber ein ganz großes und wichtiges Thema unserer Zeit. Auch das eine Frage der Paradigmen, würde ich mal sagen. Es gibt nach wie vor Kritiker, Zweifler und sogar Leugner. Auf der anderen Seite auch Politiker und Aktivisten, die fast schon klimaradikal sind, so will ich es mal sagen. Wir sehen aber Phänomene überall auf der Welt. Also Hochwasser, Waldbrände, Hurricanes. Ich will gar nicht alles aufzählen. Man sieht, dass es höchste Zeit wird, Dinge zu verändern. Welche Rolle wird das Klimathema in Zukunft spielen?
Das wird ein sehr wichtiges sein, alleine wenn man jetzt überlegt, wie viel Geld die EU in den nächsten Jahren locker machen wird oder auch die Ankündigung von US-Präsident Biden, der jetzt in New York gesagt hat, ja, also er kann den Klima, also er sieht den Klimawandel vor Ort bei dieser Katastrophe, die da jetzt in der Nähe von New York passiert ist, wo sie auch sagen, ja, sie müssen da was machen. Und ich glaube, dass in diese Bereiche, nennen wir es mal Clean Energy und Klimawandel, sehr viel Geld hineinfließen wird. Ob jetzt jede Lösung mit Elektromobilität und so weiter die endgültige Antwort bringt, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber der Weg geht dahin, dass die Dinge sich verändern und sich damit auch das Wirtschaften verändert. Und verändertes Wirtschaftsverhalten wiederum bedeutet neue Geschäftsmodelle, auf die wir uns einstellen müssen. Und ich glaube, das sind die großen Megathemen unserer Zeit, die werden deutlich wichtiger sein als das, was wir jetzt im Moment oft so diskutieren mit Bundestagswahl, DAX 40 und solche Themen. Das werden Randerscheinungen sein. Die großen Themen, da müssen wir die Flöcke setzen und da müssen wir die Anlagepolitik drauf ausrichten. Und dann sind da letztendlich die drei wichtigen Faktoren. Erstens Unternehmensgewinne. Zweitens Zinsen und beides wirkt sozusagen wie Treibsatz für die Börse. Und das dritte ist der monetäre Impuls, das heißt, wie geht es weiter mit der Geldpolitik, FED, EZB. Und das sind für mich die Themen, die sozusagen wie eine kleine Land- oder Weltkarte für mich fungieren, an denen ich dann die Portfoliostruktur ausrichte. Und ich kann sagen, dass wir jetzt durchaus damit erfolgreich durch die letzte Zeit navigiert sind.
Ja, da sind wir schon beim Thema Investment. Ich will davor aber doch noch eine aktuelle Frage hineinstreuen, denn einiges dieser Themen ist ja durchaus politisch. Also welche Rolle spielt die Bundestagswahl, über die ja doch viel gesprochen wird? Den Klimawandel beispielsweise schreiben sich ja momentan alle auf die Fahne. Wie ernsthaft das angegangen wird, das kann man bei manchen Aussagen aus einigen Parteien und von einigen Politikern aber auch hinterfragen. Will ich aber gar nicht diskutieren. Gesagt und versprochen wird viel im Wahlkampf, das wissen wir alle und man sieht erst hinterher, was stimmt und was nicht. Bundestagswahl spielt die eine Rolle bei den Gedanken, die Sie sich hier gerade machen?
Na, kurzfristig spielt die Bundestagswahl sicherlich schon eine Rolle, auf lange Sicht für die Ausrichtung eines Weltportfolios sicherlich nur eine untergeordnete Rolle, wenn es einen Linksruck gibt. Denn was interessiert eine Firma wie Siemens oder Adidas? Die haben dann zwar in Deutschland ihren Heimatmarkt, aber wenn sie einen Großteil ihrer Produkte in Asien oder USA verkaufen, dann ist das eher untergeordnet. Und ich glaube, dass auch eine Bundesregierung, egal wie sie zusammengestellt ist, unter Laschet oder unter Scholz, von der Macht des Faktischen überrollt wird. Und die Macht des Faktischen ist, diese großen Themen, die wir jetzt gerade diskutiert haben, die wird auch die künftige Bundesregierung pragmatische Lösungen finden lassen. Und auch dort kann man sagen, man kann nicht einfach immer weiter dann Steuern erhöhen und Umverteilungen machen, wenn man merkt, dass man nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Und wir haben es ja auch gesehen, dass eine SPD-geführte Regierung unter Gerhard Schröder in der Lage war, signifikante Reformen auf den Weg zu bringen. Also warum sollte das nicht unter Scholz auch passieren? Also ich will damit jetzt nicht irgendeine Prognose machen, aber ich will damit sagen, dass die Macht des Faktischen wahrscheinlich dominieren wird.
Wer der große Player der Zukunft sein wird, das ist noch nicht ganz klar, aber vieles deutet ja darauf hin, dass es China sein könnte. Dort gab es aber auch einiges an Unsicherheiten, vor allen Dingen aus Kapitalmarktsicht in den letzten Wochen. Die Aktien haben sich wieder erholt nach dem China-Crash, aber auch da scheiden sich die Geister. Die einen sagen, China ist ein viel zu großes Risiko, unberechenbar, uninvestierbar geworden. Jede China-Aktie könnte die nächste sein, die das Schicksal der Bildungsaktien ereilt, also quasi enteignet werden, um es mal ganz zugespitzt zu sagen. Andere sehen China als größte Chance der Zukunft und sagen, wow, so ein China-Crash hat das nochmal richtig günstig gemacht, die Einstiegschance schlechthin. Wie gehen Sie mit China um? Haben Sie den China-Crash für Käufe genutzt?
Ja, ich habe es ja auch beim letzten Mal im Interview mit Peter Heinrich schon gesagt, das ist für mich ein Einstiegsniveau. Einfach deswegen, weil viele Aktien überdurchschnittlich preiswert geworden sind, was die Bewertung angeht, denn manche Sektoren sind überhaupt nicht von diesen Reformen betroffen. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass die Chinesen sozialpolitische Themen zum Teil über wirtschaftspolitische Themen stellen. Das heißt, ihnen ist das Wohl der Kinder bzw. der Bevölkerung wichtiger als irgendwelche Aktienkurse. Das muss man als Investor erstmal zur Kenntnis nehmen, das muss einem klar sein. Und es handelt sich letzten Endes immer noch um eine Diktatur in China, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, es gibt keinen Wildwestkapitalismus dort. Und ja, das hat dann wiederum zur Folge, dass manche westlichen Investoren irritiert sind oder waren, was aber wiederum zu Kaufgelegenheiten führt, weil die chinesische Regierung kein Interesse daran hat, dass das ausländische Geld komplett abzieht. Und ich denke, in den nächsten Jahren wird dominiert werden, welche große Nation, USA oder China, um die Vorherrschaft dort ringen wird in der Welt. Was Wirtschaft angeht, was andere Dinge angeht, das wird man beobachten müssen. Ich glaube aber, dass man als Investor sehr gut beraten ist, sich nicht aus China komplett zurückzuziehen.
Ja, dann kommen wir doch jetzt mal zum Knackpunkt, zur natürlich wichtigsten Frage von allen. Wie muss man jetzt investieren, um sich für diese Zukunft, die wir jetzt in den letzten 10 Minuten beschrieben haben, zu positionieren? Wie sieht Ihre Aufstellung auf für diese Welt nach Corona und die Zukunft generell?
Also grundsätzlich ist meine Aufstellung offensiv. Das heißt, ich setze in allererster Linie auf Aktien, auch wenn die nächsten Monate vielleicht ein bisschen holpriger werden, weil die Wirtschaft sich ein bisschen verlangsamt und die Steigerungsraten nicht mehr ganz so stark sein werden. Aber grundsätzlich langfristig bin ich optimistisch für Aktien. Warum? Weil der Gegenspieler der Aktie, der Zins, niedrig bleiben wird. Da wird sich nicht viel dran tun, weil viele Staaten Obergrenze ihrer Schulden sind und von der Seite wird sich nichts tun. Also Aktien offensiv schon. Welche Märkte sind attraktiv? Zum einen hat man es jetzt in der letzten Zeit gesehen, Japan haben wir ein höheres Gewicht gegeben. Japanische Aktien sind in letzter Zeit wieder deutlicher gestiegen, weil es dort eine Ankündigung gibt, dass es dort eine neue Regierung gibt. Die Unternehmensgewinne sind auch gut reingekommen. Also Japan ist ein interessantes Thema. Dann sind viele andere europäische Aktien wieder günstiger geworden. Auch zum Beispiel LVMH als Beispiel sind nochmal deutlich von ihren Höchstkursen zurückgekommen. Das sind dann auch kleine Gelegenheiten, in Qualitätsunternehmen zu investieren. Ja, und dann wie gesagt, China ist auf alle Fälle wichtig. Und an den USA kommt man auch nicht vorbei, aber es ist eine Frage der Gewichtung. Und dann ist ganz wichtig, wir setzen auf Qualität. Qualität bedeutet Unternehmen, die jeden Sturm aushalten können, Unternehmen, die flexibel sind und Unternehmen, die eine Zukunftsperspektive haben. Und ich glaube, dass das ganz wichtige Faktoren sind. Und das wird ergänzt durch Immobilienaktien, durch Gold und durch festverzinsliche Wertpapiere weltweit, aber das eben in einer untergeordneten Art und Weise sozusagen als defensive Verteidiger.
Und diese Trendthemen, die wir besprochen haben, beispielsweise Klimawandel, beispielsweise Demografie und so weiter, wird das besonders gewichtet oder fließt das mit ein in diese Betrachtung der Qualitätsaktien, die Sie gerade beschrieben haben?
Also grundsätzlich fließt das in diese Betrachtung mit ein. Zu diesen Qualitätsaktien gehören natürlich auch Aktien aus dem Gesundheitswesen, Healthcare, also nicht nur jetzt Pharmawerte, sondern eben auch Aktien aus dem Bereich Medizin, Technik. Das ist auch ein ganz wichtiger neuer Bereich, der da hinzukommt. Dann eben Unternehmen, die vom technologischen Fortschritt profitieren, also Wachstumsaktien sind schon dominierend oder sehr präsent in unseren Portfolios ausgerichtet und dann decken wir beispielsweise das Thema Clean Energy über einen ETF ab. Aber wir haben auch einen sehr interessanten, spannenden Japan-Fonds, der eben in ähnlich wachstumsorientierte Titel investiert, ja, zum Beispiel in ein Unternehmen, was in die Wartung von Fahrstühlen investiert. Und Wartung von Fahrstühlen ist halt einfach mal risikoarm. Risikoarmes Geschäftsmodell. Je mehr Fahrstühle es gibt, umso mehr braucht man auch eine Wartung davon. So, und das sind alles Geschichten, die das Ganze abrunden. Genau, und so sind wir erstmal aufgestellt. Und ich glaube, dass wir dort die Zukunftsthemen ganz klar im Blick haben.
Ja, und alles Weitere zeigt dann eben die Zukunft. Wir werden ja noch häufig genug drüber sprechen können. Herr Jutz, soweit erstmal vielen Dank für diesen Überblick.
Gerne.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.